Amen, danke. So, eine Frage mal an euch. Wer von euch war an Karfreitag hier im Gottesdienst oder in einem anderen Gottesdienst, Karfreitagsandacht, irgendetwas? Ah, alles klar. Ihr wart wahrscheinlich die, die eben so mitgetanzt haben im Lobpreis, schätze ich mal. Weil mir ging es so, ich war auch hier im Karfreitagsgottesdienst und fand es wunderbar. Und ich hatte mir davor extra, das mache ich so oft traditionell vor Ostern, so ein paar Tage Einkehrzeit genommen. Ich war in Sterlei bei Piors, Manfred und Henriette. Ich soll euch ganz herzliche Grüße ausrichten an der Stelle. Und hatte da so ein schönes Zimmer und habe einfach ein bisschen Zeit für Ruhe, Zeit für Gebet gehabt. Und ich habe mich auch schon richtig gefreut, dann in dieser Zeit dann auch die Predigt vorbereiten zu können und so. Und irgendwie habe ich gemerkt, kurze Vorgeschichte, ja. Ich habe in dieser Gemeinde, glaube ich, noch nie an Ostersonntag gepredigt. Weil ich war irgendwie immer mit Lobpreis dran oder so und ich habe schon oft, ich glaube, ich habe schon dreimal an Karfreitag gepredigt, aber noch nie an Ostersonntag. Und ich wollte auch mal, ja, ich wollte auch mal über die Auferstehung predigen und so und habe mich dann darauf, und dann, deswegen war das so richtig, ich habe mich so richtig drauf gefreut, auf diese Predigt, jetzt darf ich endlich mal, jetzt passt das mal. Und dann war ich da, habe mir extra Zeit genommen und so, hatte meine Bibel dabei und so an diesem schönen Ort. Und irgendwie habe ich gemerkt, irgendwie kam gar nicht so die Inspiration. Irgendwie, ja, also es war eine gute Zeit und so, aber ich habe irgendwie gemerkt, für die Osterpredigt war da irgendwie nicht so viel zu holen für mich. Und das hat mich so ein bisschen verwundert und ich habe dann gemerkt, okay, ich bin halt eher der kurzfristige Typ. Also es war schön, Birgit, dass du eben so großzügig gesagt hast, natürlich war die Predigt schon längst fertig. Damit hast du, ohne es zu wissen, Birgit, ein bisschen gelogen. Das stimmt nicht so ganz. Im Glauben, genau. Genau, im Himmel war sie fertig. Und vielleicht bin ich eher der kurzfristige Typ, aber als ich hier im Karfreitagsgottesdienst war, da bin ich so, da habe ich auf dieses Kreuz geschaut, habe diese Lesungen gehört und dann Christophs wunderbare Predigt. Also hört euch gerne nochmal, also falls du auch diese Predigt im Podcast hörst, kannst du jetzt ausmachen und erstmal nochmal die Predigt von Christoph vom Freitag nochmal hören und dann die hier, weil Karfreitag und Ostern gehört zusammen. Und ich habe gemerkt, ich kriege viel mehr Zugang zu Ostern, wenn ich mich erstmal wirklich auf Karfreitag und das Kreuz besinne. Und ich wollte in meiner Zeit einfach direkt bei Ostern einsteigen. Und irgendwie hat es nicht so geklappt. Ja? Versteht ihr? Wir brauchen, wenn wir Ostern feiern wollen, dann brauchen wir auch ein Verständnis für Karfreitag. Und genau, also ihr könnt jetzt nicht nochmal zurückspulen und die Predigt vom Karfreitag nochmal hören. Aber viele von euch haben ja auch schon bestätigt, ihr seid darauf, ihr wart dabei und ihr seid darauf vorbereitet. Und also ich werde jetzt nicht nochmal die Karfreitagspredigt wiederholen, aber mich hat es zumindest sehr, sehr berührt, auch dieser Gedanke wirklich zu sehen, dieses Kreuz, wirklich dieser schreckliche Ort eigentlich, dieses schreckliche Folterinstrument, wo jemand auch bloßgestellt wird und wo jemand dann umgebracht wird, wo Jesus rangegangen ist, das wirklich dieser Ort ist, Christoph hat gesagt, dieser wie so ein gigantischer Blitzableiter, der Ort des Gerichtes, wo Jesus das Gericht auf uns genommen hat. Ja. Und ich fand das auch deswegen, also sorry, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für die Predigt von Christoph, das hat mich so berührt, er hat das so wunderbar ausgedrückt, auch diese Vorstellung von Gericht eigentlich, die uns manchmal ein bisschen fremd ist als moderne Menschen, warum richtet Gott und so. Er hat das sehr, sehr gut erklärt, also in der Weise, dass wir als wenn wir vielleicht irgendwie oft eher so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem Gerichtsgedanken, ist es doch so, wenn wir wirklich echte Ungerechtigkeit erfahren und die Welt ist voll davon, dann wünschen wir uns eigentlich einen Gott, der richtet, ja, der nicht im Zorn ausrastet, sondern ein Gott, der die Dinge wirklich in seiner Gerechtigkeit wieder in Ordnung bringt. Und so ist Gott, er ist gerecht, er bringt Dinge in Ordnung, er richtet. Und wenn wir dann in uns reinschauen, dann sind wir selber eigentlich auch betroffen vom Gericht. Und wir brauchen jemanden, der uns erlöst. Und das hat Jesus getan. Und das hat mein Herz nochmal ganz neu ergriffen am Karfreitag. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass wir jetzt weitermachen können und dass ich euch predigen kann von Zitat von Manfred, bei dem ich ja war jetzt in der ersten Hälfte der Woche, vom kraftvollsten Sieg aller Zeiten. Heute geht es um den kraftvollsten Sieg aller Zeiten und ich bin begeistert darüber. Und Nochmal einmal kurze Mini-Vorrede. Vielleicht gibt es auch manche von euch, die sind heute so ein bisschen als Gäste im Gottesdienst oder keine Ahnung, du kommst aus irgendeiner Situation, vielleicht ging es dir auch nicht so wie mir, dass du irgendwie durch Karfreitag dich jetzt so auf Ostern gefreut hast und es war vielleicht für dich ein bisschen too much. Ja, irgendwie singen wir die ganze Zeit fröhliche Lieder und Jesus ist auferstanden und keine Ahnung. Du weißt aber eigentlich für dich noch gar nicht so richtig, kann ich da eigentlich so mitgehen eigentlich? Und hey, das ist okay, ja. Also es gab schon immer, auch in der ganz frühen Kirche, gab es Leute, die hatten so gewissermaßen auch ihre Skepsis daran, ja. Ist das wirklich alles so wahr und ist jetzt Jesus wirklich so auferstanden oder war es vielleicht auch alles ein bisschen anders? Das gibt es und das darf sein, das ist okay, solange du auf dem Weg bist und ich glaube, wenn du auf dem Weg bleibst und Richtung Jesus peilst, ich glaube, dann wird er dich auch da hineinführen und sich dir zeigen als der Auferstandene. Jesus, darum bitte ich dich auch heute Morgen, dass du dich uns zeigst als der Auferstandene und dass du jedem, der vielleicht in seinem Herzen noch suchend ist oder der vielleicht irgendwie gerade irgendwo seine Zweifel hat, Herr, dass du zeigst, dass du der Lebendige bist. Amen. Wir wollen mal reinschauen in den 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ich kann empfehlen, das ganze Kapitel zu lesen. Es gibt keine Nachbereitungszettel für die Predigt heute. Wenn du die Predigt nachbereiten willst, dann lese einfach 1. Korinther 15. Einverstanden? 1. Korinther 15. Das ganze Kapitel behandelt das Thema der Auferstehung. Und ich habe zuerst überlegt, ich gehe das komplett mit euch Vers für Vers durch. Da habe ich mich dann doch dagegen entschieden. Ich glaube, das sind 40 Verse oder so. Nee, noch mehr. 58 Verse, okay. Das lassen wir mal. Wir gehen mal von Vers 20 an. Ach so, nee, Moment. Entschuldigung, ich habe noch eine kleine Vorrede. Habe ich jetzt gerade vergessen. Kannst du mal das erste Bild dran machen? Ah. Bonbons. Das ist meine Vorrede jetzt. Also, wenn du heute nach dem Gottesdienst nach Hause gehst und vielleicht irgendjemand auf der Straße triffst, bist du vielleicht noch ganz erfüllt und begeistert und sagst, ich war heute im Gottesdienst. Aha. Der Gottesdienst war super. Okay, warum? In der Predigt gab es Bonbons. Ja? Und dann würde vielleicht die Person sagen, wie? In der Predigt gab es Bonbons. Ja, in der Predigt gab es Bonbons. Ach so, echt? Ja, der Pastor hat uns ein Bild von Bonbons gezeigt. Und dann hat er was erzählt. Ne? Weil, kennt ihr diese Bonbons, wenn man so zieht an den Seiten, dann drehen die sich so, dann gehen die auf, dann kann man das Päckchen aufmachen und dann kann man sich die im Mund stecken und dann so, die sind so ein bisschen hart am Anfang, dann kaut man darauf und dann entfaltet sich so ein süß-säuerlicher Geschmack, total lecker. Ja, kennt ihr das? Also da wollte ich euch mal von erzählen, das ist wirklich eine wunderbare Sache. Okay, und dann würdet ihr sagen, ja, der Pastor hat uns ein Bild von Bonbons erzählt und er hat ein bisschen gezeigt und ein bisschen davon erzählt und so. Dann würde vielleicht die andere Person sagen, dann gab es doch in der Predigt gar keine Bonbons. Dann müsst ihr sagen, ja gut, okay. Aber was wäre, wenn zwei Teenager jetzt aufstehen würden und an die Gemeinde Bonbons verteilen werden? Wo seid ihr? Ja, es gibt sie. Es gibt Bonbons, genau. Komm mal und verteilt einmal Bonbons so durch. Ihr gebt einfach eine Hand in die Reihe und ihr könnt dann die Bonbons ein bisschen weitergeben. Jeder darf sich einen nehmen, ja, ihr müsst auch nicht, also sonst, genau. So, dass ihr alle mit Bonbons versorgt seid, weil ich möchte euch dazu ermutigen, dass ihr dieses Bonbonpapier öffnet. Ihr müsst auch nicht auf mein Zeichen warten, ihr dürft es einfach tun. Und diesen Bonbon euch in den Mund steckt, ihr müsst es nicht, ja, nicht jeder steht auf das Zuckerzeug. Aber warum? Ihr fragt euch, warum? Eigentlich wollte ich Schoko-Ostereier nehmen, aber die sind zurzeit so teuer, deswegen habe ich mich für Bonbons entschieden. Also, warum? Jetzt können wir mal die nächste Folie machen. Vielleicht würde die Person sagen, die ihr anspricht, gab es wahrhaftig Bonbons im Gottesdienst? Und du würdest sagen, es gab wahrhaftig Bonbons im Gottesdienst. Weil es ist ein Unterschied, ob du von Bonbons hörst und ein Bild von Bonbons siehst und jemand erzählt etwas von Bonbons, oder ob du ein Bonbon in der Hand nimmst, in die Hand nimmst, es öffnen kannst, es in den Mund steckst und es schmecken kannst, ja? Dann gab es wirklich Bonbons. Wäre ich nur beim ersten Bild geblieben, dann hätte es keine Bonbons gegeben. Nur in der Theorie. Aber jetzt hat es wahrhaftig Bonbons gegeben. Und das ist nämlich eigentlich der Titel meiner Predigt, ist einfach, also das sind die, ne, versteht ihr, ne? Das bedeutet wahrhaftig, ja? Der Titel meiner Predigt ist einfach wahrhaftig. Weil es geht ja immer darum, der Herr ist auferstanden, er ist auferstanden, genau. Wahrhaftig, für alle, die keine deutschen Muttersprachler sind, ja, wahrhaftig ist so ein bisschen altertümliches Wort und das heißt sowas wie echt, ja, wirklich, tatsächlich, genau, ja, also der Herr ist auferstanden, ja, er ist tatsächlich, er ist echt, er ist wirklich, er ist wahrhaftig, ganz genau, er ist auferstanden, das ist die Botschaft von Ostern, nicht der Herr ist irgendwie auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, so. Okay, jetzt kommen wir zum Bibeltext. Und die Korinther. Da gab es nun so ein paar Korinther. Also das Kapitel beginnt damit, dass Paulus sagt, ey, die Grundlage eures Glaubens ist ganz einfach. Also der wichtigste Kern ist, was wir euch gesagt haben. Jesus ist am Kreuz für unsere Sünde gestorben, Karfreitag. Er wurde begraben, ja, Karsamstag kann man sagen. Und er ist auferstanden. Heute, Ostersonntag. Paulus sagt, das ist eigentlich das, worum es geht. Leute, das ist das, woran ihr im Glauben festhalten sollt. Daran hängt euer Glaube, an diesen drei Dingen. Ja? Gestorben, begraben, also gekreuzigt, begraben, auferstanden. Und dann zählt er sogar noch Zeugen auf, so einige, ja, er zählt sich auch selber dazu. Auch ich habe Jesus gesehen und viele andere, denen ist er wirklich begegnet. Ja, so wie die Bonbons, die ihr wirklich anfassen könnt, ja, die haben ihn angefasst, die haben mit ihm gegessen. Wir haben es vorhin gehört in der Lesung. Genau, da gab es dann aber nun Leute, die gesagt haben, naja, also, weiß nicht. Ein Toter ist doch eigentlich tot, also dass der jetzt dann wirklich so aufersteht, das können wir jetzt nicht so ganz glauben. Und Paulus fängt halt an, in diesem Kapitel zu argumentieren, was die Auferstehung bedeutet. Wir lesen mal ab Vers 14, genau. Wenn Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos. Dann wären wir auch falsche Zeugen für das, was Gott getan hat. Denn im Gegensatz dazu würden wir euch bezeugen, er hat Christus auferweckt, aber er hätte ihn eben nicht auferweckt, weil es gar keine Auferstehung der Toten gibt. Denn wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann wurde Christus auch nicht auferweckt. Ja, das war so das Argument von einigen Leuten in Korinth. Wir glauben nicht, dass wirklich Tote auferstehen können oder werden. Ja, das ist irgendwie nicht Teil in Gottes Plan. Ja, und dann sagt Paulus, Moment, ja, dann ist eigentlich das, worauf unser Glaube basiert, dass nämlich Jesus auferstanden ist, dann kann das ja auch, dann ist das ja auch nicht gewesen. Wenn Gott das nicht tut, hat er es mit Jesus auch nicht getan. Wenn die Toten nicht auferweckt wurden, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann ist euer Glaube vergeblich. Dann seid ihr immer noch Sünder. Dann sind also auch die verloren, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind. Also Paulus sagt, wenn das der Sieg ist, ja, wenn wir feiern diesen kraftvollsten Sieg der Zeiten, dass Jesus für die Sünde gestorben ist und dass er auferstanden ist, ja, es würde dieser Teil des Sieges über die Sünde ja fehlen, ja. Und wenn ich sage, oh, Jesus hat meine Sünden getragen, aber er ist in den Tod gegangen und er ist dort geblieben, okay. Woher weiß ich, dass Jesus wirklich meine Sünden getragen hat? Und woher weiß ich, dass wirklich meine Sünden überwunden sind? Woher weiß ich, was passiert, wenn ich einmal sterbe, werde ich dann auch einfach hinabgehen, dahin, wo meine Sünden begraben liegen. Paulus sagt, nein, der Glaube beruht darauf, dass Jesus auferstanden ist. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, so sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ach naja, ich bin halt Christ und naja, wenn sich rausstellt, das ist alles eigentlich vielleicht doch nicht die Wahrheit gewesen. Naja, hatte ich immer ein tolles Leben oder so? Nee, Paulus sagt das nicht. Paulus sagt, ey, dann bist du bedauernswerter als jeder andere Mensch. Wenn du sagst, ich bin Christ, aber eigentlich ist Jesus gar nicht auferstanden, ja, dann wofür? Paulus geht es wirklich hier um die Wahrheit, ja, um die Wahrheit, um eine Tatsache. Deswegen ist so meine Vermutung, gibt es auch genau diese Doppelung, dass man sagt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja? Weil ich glaube, vielleicht war das damals schon so und ich glaube, es ist auch heute manchmal so ein bisschen, dass es so ein bisschen so dieses gibt, der Herr ist auferstanden, er ist irgendwie auferstanden. Irgendwie lebt er fort. Irgendwie ist er so, ja, vielleicht in unseren Herzen präsent, ja. Also die Jünger, Moment, bevor ich jetzt hier ins Reden komme, wir ordnen meinen Reden einfach mal in drei Punkte, ja. Wahrhaftig, ja, wahrhaftig ist er auferstanden. Grasen wir einmal ab, zuerst wahrhaftig historisch, wahrhaftig lebendig und wahrhaftig ewig. Ja, wir fangen mal an mit wahrhaftig historisch. Paulus sagt, es gab Zeugen, ja, die Jesus auferstanden gesehen haben. Er sagt, ey, wenn das Ganze wirklich nur Quatsch wäre, ja, dann würde das ja auch bedeuten, dass ich ein falscher Zeuge bin, dass ich euch hier eigentlich Lügen erzähle, ja? Ich würde gegen die 10 Gebote verstoßen, wenn ich euch erzählen würde, Jesus ist auferstanden, obwohl es gar nicht stimmt. Er sagt, das, was ich euch hier sage, ist eine historische Tatsache. Und wir können mal in Vers 30 bis 32 nochmal lesen. Müsste ich, glaube ich, hier. Ist der hier dabei? Vers 30 bis 32? Moment, ich guck mal kurz bei mir hier. Da steht nämlich, dass Paulus sagt, habe ich nicht in Ephesus, 31 bis 32, genau, täglich, nee, Entschuldigung, 30 bis 32, wofür begebe ich mich jede Stunde neu in Lebensgefahr? Wenn das nicht wirklich stimmen würde, wenn es keine historische Tatsache wäre, sagt Paulus, warum begebe ich mich dann dafür in Lebensgefahr, bitteschön, für etwas, was gar nicht stimmt, ja? Er sagt, ich setze täglich mein Leben aufs Spiel. So war ihr durch Christus, unseren Herrn, mein ganzer Stolz seid. Habe ich nicht in Ephesus, dort ist er gerade zu der Zeit, wo er schreibt, habe ich nicht in Ephesus so hart gekämpft, wie ein Mensch mit wilden Tieren kämpft? Was nützt mir das? Wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann lass uns essen, lass uns trinken, denn morgen sind wir tot. Ja? Er sagt, hey, das Ganze, diesen ganzen Einsatz, den ich bringe, ja, und wer mal ein bisschen Paulus' Leben kennt, der weiß, der hat wirklich Einsatz gebracht und er hat wirklich sein Leben aufs Spiel gesetzt. Und am Ende ist er auch gestorben für seinen Glauben. Für eine Lüge würde ich das nie tun, Leute. Wenn das eine Lüge wäre, wenn das nicht eine Tatsache wäre, eine historische Tatsache, ich würde das niemals tun, Leute. Was denkt ihr von mir? Ich bin doch nicht bescheuert, sagt Paulus. Und so geht es auch allen anderen Aposteln. Alle Apostel, mit Ausnahme von Johannes, sind irgendwann früher oder später für ihren Glauben hingerichtet worden. Und sie sind diejenigen, die es erlebt haben. Sie sind diejenigen, die dabei waren. Glaubt ihr wirklich, oder können wir uns das vorstellen, dass man für etwas, wo man weiß, es stimmt nicht, weil man es eben nicht erlebt hat, dass man so weit gehen würde zu sagen, ja, ich lasse sogar mein Leben dafür. Das muss man erstmal erklären, ja, wenn man nicht an die Auferstehung glaubt. Deswegen, die Auferstehung ist, so sagt es uns die Bibel, und wir dürfen das glauben. Es ist nicht dumm, das zu glauben, dass die Auferstehung wirklich eine historische Tatsache ist. Naturwissenschaftlich, klar, sind wir uns einig, naturwissenschaftlich ist das nicht möglich. Aber Gott steht höher als die Naturwissenschaft. Ihm sind alle Dinge möglich. Amen. Okay, wahrhaftig historisch. Wahrhaftig lebendig ist das zweite wahrhaftig. Er ist echt lebendig. Wir können natürlich darüber reden, was ist damals passiert, und wir können auch glauben, wow, Jesus ist wirklich auferstanden. Das Interessante ist ja, heute hier steht er jetzt nicht irgendwie einfach unter uns und sagt, fasst mal meine Hand an, sondern heute hier ist, also Jesus, wir lesen ja dann in der Bibel, dass er später in den Himmel aufgefahren ist, das heißt, er ist nicht mehr leibhaftig unter uns, aber trotzdem glauben wir, dass er wahrhaftig lebendig ist. An Pfingsten kam der Heilige Geist, das werden wir auch bald feiern. Und durch den Heiligen Geist ist Jesus wahrhaftig lebendig auch hier. Das, was wir glauben, was damals historisch gewesen ist, hat heute auf unseren Alltag wirklich echten, wahrhaftigen, relevanten Einfluss, weil wir glauben, weil wir wissen, weil wir es erleben dürfen, dass Jesus da ist und das erlebt. Wir lesen in 1. Kolosser 1, Vers 27, und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Christus lebt in euch. Er ist lebendig heute hier bei uns. Jesus hat das auch selber zugesagt. Matthäus 28, Vers 20. Siehe, ich bin bei euch. Kannst du einmal nächste Bibelstelle? Seid gewiss, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Jesus hat es sogar gesagt, bevor er in den Himmel gegangen ist. Er wird bei uns sein, durch den Heiligen Geist, ja. Wenn wir daran glauben, dass Jesus damals historisch tatsächlich wahrhaftig auferstanden ist, dann dürfen wir auch glauben, dass er heute bei uns ist durch seinen Heiligen Geist, dass wir ihm heute begegnen können, dass wir heute mit ihm leben dürfen. Und der dritte Punkt, wahrhaftig ewig. Wir haben eben im letzten Vers unseres Textes gelesen, den habe ich vergessen zu lesen. Ich gebe ihn euch jetzt nochmal, Vers 20. Nun ist Christus aber von den Toten erweckt worden. Und zwar als Erster der Verstorbenen. Als Erster der Verstorbenen. Was ist damit gemeint? Jesus war der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Ja? Man könnte sagen, ey, Moment, wir haben doch eben gesehen, was die Kinder auch gezeigt haben. Da sind auch schon Leute auferstanden. Ja? Da ist Jesus hingegangen, hat dieses Kind, was dort wie tot lag, zum Leben erweckt. Ja? Und es gibt auch die Geschichte mit Lazarus und andere. Also da sind auch Leute vom Toten erweckt worden. Aber den hat Jesus einfach das Leben sozusagen zurückgehaucht. Ja? Und sie durften, ihr Leben wurde sozusagen nochmal verlängert, ja? Wie so eine Nahtoderfahrung. Aber sie sind später ja auch gestorben, wie der andere auch. Aber Jesus ist als Erster wirklich auferstanden, in dem Sinne, dass er einen neuen Auferstehungskörper bekommen hat, der nicht mehr mit unserem Körper so vergleichbar ist, sondern einen besonderen Auferstehungsleib, der in Ewigkeit Bestand hat. Ja. Und hier wird gesagt, er ist der Erste, weil er nicht einfach der Einzige ist, sondern weil auch wir wissen dürfen, dass wir auch eines Tages aus den Toten auferstehen werden und mit ihm leben werden. Ja, das wäre jetzt nochmal eine eigene Predigtreihe, darüber zu reden. Und natürlich, da gibt es uns die Bibel sehr viele Hinweise darauf. Und wie alles ganz genau vonstatten gehen wird, ja, darüber kann man viel sich Gedanken machen und auch viel lernen. Aber man muss auch viel spekulieren, weil die Bibel da nicht so konkret ist in vielen Dingen. Ja. Aber wir dürfen diese Hoffnung haben, dass wir wissen, mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Nein, diese Auferstehung von Jesus ist auch meine Auferstehung. Wenn ich auf ihn getauft bin, bin ich in seinen Tod hineingetauft und mit ihm auch auferstanden. Und dieses Leben, was ich jetzt schon durch den Heiligen Geist erleben darf, das wird in Ewigkeit Bestand haben. Ja? Ich werde auch auferstehen, wie er auferstanden ist. Das ist unsere Hoffnung. Ja? Christus in euch. Das ist eure Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, wenn wir von diesem kraftvollsten Sieg aller Zeiten sprechen, dann wissen wir, die Auferstehung von Jesus, die war historisch, die hat für unser Leben jetzt Bedeutung und sie hat auch in Ewigkeit für unser Leben Bedeutung, weil der Tod überwunden ist. Der Tod ist eigentlich für uns, genau genommen ist der Tod, ja, also später im Kapitel hier kommt, wenn ihr das dann lesen werdet zu Hause, ja, da zitiert Paulus das Alte Testament, er sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Sünde, wo ist dein Schrecken? Ja? Der Tod ist eigentlich genau genommen für uns keine besonders schlimme Sache mehr, weil wir wissen, das Eigentliche kommt noch. Jesus ist uns vorausgegangen. Wir feiern an Ostern, dass sein Tod nicht das Ende war, sondern dass er überwunden hat und dass wir Anteil daran haben dürfen. Ja? Dieser Sieg, wir haben eben gesungen, unser Sieg, unsere Freiheit, unser Sieg ist im Namen Jesus Christ. Das feiern wir an Ostern. Amen. Ich möchte zum Schluss kommen, aber ich möchte euch noch einen biblischen Text nicht vorenthalten, der mich auch noch mal sehr angerührt und bewegt hat. Und zwar die Hoffnung auf Herrlichkeit, ja. Die himmlische Welt, in die wir kommen werden, ja, das ist eine Welt voller Herrlichkeit. Und wenn Jesus jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, ja, dann ist er nicht mehr der Mann, den wir vielleicht vor Augen haben mit langen Haaren und Bart oder wie auch immer er ausgesehen hat, sondern da ist er wirklich verherrlicht, ja, in dieser himmlischen Welt. Und Johannes, der Einzige, der nicht hingerichtet wurde, der 12 Apostel, er wurde aber auch verbannt auf eine Insel, ist jetzt auch nicht ganz so toll, hatte eine Vision im Buch der Offenbarung und die möchte ich euch jetzt vorlesen. Ich drehte mich um zu sehen, wessen Stimme da mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten zwischen den Leuchtern sah ich jemanden, der aussah wie ein Menschensohn. Er hatte ein langes Gewand an und trug ein goldenes Band um die Brust. Sein Kopf und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, ja wie Schnee. Und seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hatte er 7 Sterne und aus seinem Mund kam ein doppelschneidiges, scharfes Schwert. Sein Gesicht leuchtete so hell wie die Sonne zur Mittagszeit. Wow. Als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Man merkt, diese Worte, es ist schwer für uns das vorzustellen. Aber ich glaube, was wir alle begriffen haben, diese Gestalt, ja, Menschensohn, das ist Jesus, diese Gestalt war absolut gewaltig, absolut erschütternd, absolut ehrfurchtgebietend. Und wahrscheinlich würde es jedem von uns genauso gehen wie Johannes, dass wenn der vor uns steht, brechen wir zusammen. Ja, wie tot bricht er zusammen. Er erkennt diese Herrlichkeit Jesu. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch schau her, ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Er legte seine Hand auf meine rechte Schulter. Wisst ihr, was Jesus dafür machen musste? Dieser herrliche Jesus, er musste sich runterbeugen auf diese erbärmliche Gestalt, die dort am Boden liegt. Und er sagt, fürchte dich nicht. Dieser Jesus, der auferstanden ist, der verherrlicht ist, der so gewaltig ist, dem selbst der Tod nichts anhaben kann, er sagt auch zu dir, fürchte dich nicht. Er beugt sich auch zu dir herunter. Dieser Jesus sehnt sich nach nichts mehr, als danach, dass du ihm sein Herz schenkst. Und lass uns doch mal die Augen schließen. Falls es jemanden gibt, heute unter uns, der sagt, ich weiß nicht, ob mein Herz Jesus gehört. Vielleicht weißt du es nicht. Vielleicht hast du es ihm nie geschenkt. Ja. Du kannst heute Jesus dein Herz geben. Du kannst es heute tun. Er beugt sich auch heute zu dir runter. Ja, du musst es jetzt, du kannst es einfach machen, wenn du merkst, dass es jetzt dran ist. Ja? Und wenn es jemanden gibt, dann heb mal deine Hand. Gibt es jemanden, der sagt, ich will heute das erste Mal wirklich Jesus mein Herz geben. Ich habe es noch nie so getan. Gibt es jemanden? Halt, lasst eure Augen geschlossen. Gibt es jemanden, der sagt, ich will das heute zum ersten Mal tun? Okay. Gut, anscheinend haben alle von uns diesen Schritt schon mal getan oder du bist noch nicht so weit, das ist kein Problem. Aber Jesus freut sich und er möchte auch, ja, auch jedem von uns, auch wenn du diesen Schritt schon längst getan hast, einfach neu begegnen in seiner Liebe. Lass uns unsere Augen zuhalten, geschlossen halten. Jesus, und danke, dass du jetzt dein Wort in unsere Herzen sprichst. Danke, dass du zu uns sprichst und sagst, siehe, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Auferstandene. Fürchte dich nicht. Und siehe, ich habe den Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Und auch dir werde ich den Schlüssel, auch dir werde ich aufschließen. Auch du wirst mit mir ins Leben gehen. Danke, Jesus, für diese Zusage. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist der Wahrhaftige. Du bist der, der wahrhaftig lebt. Gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.